Schön, wieder bei euch zu sein. Für einen alten Mann wie mich ist eine Tradition immer eine gute Sache. Dann weiß er so ungefähr, was so im Leben passiert. Und ich weiß, Anfang des Jahres bin ich bei euch und darf zu euch etwas zur Jahreslosung sagen. Und das ist einfach schön. Meine Frau ist dabei und darf dann auch in ihrem Namen dann das Bild vorstellen, was sie wieder in diesem Jahr gemalt hat. So fängt das Jahr für mich ganz gut an mit diesem Gottesdienst. Schön für mich natürlich, dass dann auch einer meiner Söhne dabei ist und einer meiner Enkel und der Rest der Familie sich auch hier irgendwo aufhält im Gelände. Das ist einfach gut, dann auch so ein bisschen Familie um sich herum zu haben und freue mich einfach, dass ich wieder bei euch sein kann. Alles gut? So fragte mich jemand auf der Straße, ein Bekannter, man lief sich so über den Weg und seine Frage war, alles gut? Und er wollte einfach nur wissen, wie geht es dir denn? Aber er sprach das mit den Worten, alles gut? Klar, habe ich gesagt, ist soweit alles ganz in Ordnung und es geht mir gut und so, aber ich habe mir überlegt, was heißt das denn, alles gut? Alles gut in meinem Leben? In die Welt will ich erst gar nicht hineinschauen. Alles gut? Wirklich alles? Nicht nur dieses oder jenes? Und brutto stimmt's vielleicht, aber es gibt eben auch vieles, was nicht so gut ist. Alles gut? Daran musste ich denken, als ich anfing, mich mit dieser Jahreslosung zu beschäftigen. Alles aus Liebe? Alles? Ausnahmslos? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe? Das ist eigentlich ein Satz, wo ich erstmal sage, geht gar nicht. Wie soll das denn gehen? Ich weiß ja nicht, wie es bei euch in eurem Leben aussieht, aber in meinem Leben auf jeden Fall, wenn ich ehrlich bin, da ist nicht alles aus Liebe, was ich da tue. Ein radikaler Satz, der uns auch zum Verzweifeln bringen könnte. Alles oder nichts. Und ich muss wirklich sagen, das Gefühl, nicht oder nicht ausreichend lieben zu können, das liegt mir näher als diese umfassende Aufforderung von Paulus. Und ich denke, noch eine Aufforderung, neben all den Appellen, die ich sowieso dauernd höre, die mir dauernd zugerufen werden, man sollte, man müsste dies und das und jenes und alles mögliche andere auch noch tun, wenn man wirklich seine Umwelt liebt. Unser Vers stammt aus dem Ende, steht am Ende des ersten Korintherbriefes, den der Paulus damals geschrieben hat vor vielen Jahren. Er steht dort sozusagen als Zusammenfassung. Korinth, muss man wissen, damals eine Großstadt, bunt, die Gemeinde zerstritten, soziale Unterschiede, arme und reiche Menschen sind dabei einander, Fremde und Einheimische, Christen, die aus dem Judentum kamen, Christen, die aus dem Heidentum kamen und wirklich wie in einer Großstadt das pralle Leben in dieser Stadt und auch in der Gemeinde. Und vieles ist nicht in Ordnung in der Gemeinde. Es fehlt offensichtlich an der Liebe zueinander. Und das vermisst Paulus in der Gemeinde. Und deswegen schreibt er diesen Satz, völlig unvermittelt. Kapitel zuvor, 1. Korinther 15 vielleicht bekannt, dieses große Kapitel von Paulus über die Auferstehung, wo er wusste, da gibt es wirklich in der Gemeinde Menschen, die damit Probleme haben. Und er kämpft und ringt mit Worten leidenschaftlich, dass diese Auferstehung tatsächlich geschehen ist. Und jetzt im 16. Kapitel kommen dann sozusagen die Abkündigungen, die Bekanntgaben. Was ist denn doch so interessant? Alles Mögliche schreibt er da. Da geht es um einen Spendenaufruf für die Gemeinde in Jerusalem. Da geht es um seine weiteren Reisepläne, was er noch alles so vorhat. Und danach kommt dann noch einige Mitarbeiter, die er empfiehlt, die dann kommen werden. Also so das, was man so unter Abkündigungen, Bekanntmachungen, Informationen in einem Gottesdienst sich so auch vorstellt. Und da mittendrin, völlig unvermittelt, völlig zusammenhanglos hat man den Eindruck, taucht dann auf einmal dieses Wort auf. Vorher sehr viel Weltliches, nachher sehr viel Weltliches und mittendrin taucht dieser zusammenfassende Satz auf: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. In zwei Kapitel zuvor, also im 13. Kapitel, ist dieses bekannte Hohelied der Liebe. Und da will ich zunächst ein paar Verse daraus vorlesen, um nochmal deutlich zu machen, wie wichtig dem Paulus dieser Begriff der Liebe ist. Das ist also schon sehr heftig und das kann uns auch vielleicht noch mehr ein wenig fast in Panik versetzen. Was ist denn da eigentlich gemeint? Stellt euch vor, ich kann die Sprachen der Menschen sprechen und sogar die Sprachen der Engel. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich wie ein dröhnender Gong oder ein schepperndes Becken. Oder stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet, kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder sogar, ich besitze den stärksten Glauben, sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Stellt euch vor, ich verteile meinen ganzen Besitz. Oder ich bin sogar bereit, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Wenn ich keine Liebe habe, nützt mir das gar nichts. Klartext, die der Paulus hier spricht: Alles, was ihr tut, ohne Liebe, ist sinnlos, ist nichts. Boah. Es ist wirklich eine Herausforderung, die auch zu einer Überforderung wird. Ich habe ein Bild mitgebracht, noch nicht das Bild meiner Frau, sondern ein anderes. Vielleicht kann man es hinten nicht lesen. Es stammt aus dem Haushalt, würde ich jetzt mal sagen, meiner Schwiegermutter, die vor 2,5 Jahren verstorben ist. Das hing in ihrem Zimmer und ich weiß, als sie mit ihrem Mann noch zusammenlebte, damals in Weinheim, wo meine Frau groß geworden ist, da hing das auch im Wohnzimmer an zentraler Stelle. Und als dann meine Schwiegermutter gestorben ist, habe ich mir zwei Dinge erbeten aus ihrem Erbe. Ihr Brillenetui für meine Brille, was ich heute auch dabei habe, und dieses Bild mit diesem Spruch, das von ihrem Vater, also meinem Schwiegeropa, würde ich jetzt mal sagen, stammt: Liebe und du handelst immer richtig. Grundvoraussetzung offensichtlich des richtigen Handels. Und dieser Satz hat mich schon immer beeindruckt, angerührt, herausgefordert. Und so hängt jetzt eben dieser Satz über meinem Schreibtisch, in der Hoffnung, dass er was bewirkt bei mir. Aber das löst uns ja noch nicht von diesem Problem, dass hier etwas von mir verlangt wird, an dem ich eigentlich nur scheitern kann. Am Montag hört die Liebe doch auf. Heute am Sonntag geht es vielleicht gerade noch. Aber dann, wenn ich wieder in der Arbeitswelt bin, im Alltag bin, wie soll das denn da gehen? Und darf ich nicht wirklich, nicht nur im Straßenverkehr, mit Ärger oder mit Wut auf das Verhalten meiner Mitmenschen reagieren? Muss ich denn immer nur geben, nett sein? Ist das wirklich gemeint, dass ich alle Menschen um mich herum von Herzen gern haben soll, auch dann, wenn ich verletzt werde, übersehen werde, ich merke, dass mir von deren Seite wenig Liebe entgegenkommt. Bei der Beschäftigung mit der Jahreslosung hat mir als erstes geholfen, dass ich mir mal angeschaut hat, was steht denn da eigentlich im Griechischen für das Wort Liebe? Was hat denn der Paulus da geschrieben? Und dazu muss man wissen, dass im Griechischen es drei Worte für das gibt, was wir Liebe nennen. Da ist einmal dieser Begriff des Eros, die Leidenschaft, Erotik, das kommt daher. Dann ist es dieses Wort Philia, diese freundliche Zuneigung, jemanden gern haben, was man so normalerweise unter Liebe eben versteht, dass man nett zueinander ist. Aber der Paulus und das ganze Neue Testament benutzt eigentlich ein anderes Wort, nämlich dieses Wort Agape. Und dieses Wort beinhaltet mehr. Es ist nicht die Liebe, die aus mir selber herauskommt, sondern es ist die Liebe, die ihre Wurzeln hat in Gott. Es geht um unsere Gottesbeziehung, um das, was wir erfahren von Gott. Es ist eine Liebe, die von Gott kommt, nicht unsere eigene Liebe. Und da sind wir auf einmal bei einem Aspekt, der hilft, mit dieser Jahreslosung vielleicht etwas realistischer und barmherziger umzugehen. Denn wir sind jetzt nicht mehr gezwungen, aus uns selbst heraus dauernd Werke der Liebe zu produzieren. Wir dürfen Menschen lieben aus und mit der Liebe Gottes. Auch die Menschen, die schwieriger sind, die unmöglich sind. Aber nicht, weil wir das können und weil wir durch innere Anstrengungen das bringen, sondern diese Liebe zum Mitmenschen, zur Schöpfung, was auch immer gegenüber sein mag, diese Liebe ist keine von uns gemachte Liebe oder von uns beschlossene Liebe, sondern sie ist eine uns geschenkte Liebe. Diese Liebe, die wir erfahren, die wir von Gott empfangen haben, die können wir weitergeben. Das ist wie ein Gefäß, das überfließt. Es wird Liebe hineingeschüttet und irgendwo sind wir so voller Liebe, dass diese Liebe sich dann auswirkt in diese Welt hinein. Die Liebe Gottes fließt in mich hinein und fließt dann weiter durch mich hindurch. Und an dieser Stelle passt jetzt das Bild meiner Frau, was sie zur Jahreslosung gemalt hat. Und ich hoffe, dass wir es jetzt gleich sehen. Da hinten sehe ich es schon. Schön. Und ich bitte euch jetzt, das Bild einfach erst mal 2 Minuten sich in Ruhe anzuschauen. Lasst es auf euch wirken, was erkennt ihr? Und ich werde dann ein wenig dazu sagen. Ja, als erstes ist mir viel Rot aufgefallen auf diesem Bild. Ich habe gedacht, Rot, klar, Zeichen der Liebe. Rot ist die Liebe. Und drumherum viel Blau, der Himmel. Also da habe ich jetzt schon mal die Liebe und den Himmel zusammen. Und dann sehe ich dann noch den Text der Jahreslosung unterlegt mit gelber Farbe. Da scheint noch etwas hinein in dieses Bild. Dann habe ich gedacht, was sehe ich denn da vor mir? Also ein Bild ist ja jetzt nicht nur Farbe und ein Text, sondern ein Bild ist ja mehr. Und gerade bei dem Thema Liebe denkt man ja, naja, da bietet sich doch manch ein Symbol vielleicht an, das man dann visualisieren könnte. Könnte man ein Herz nehmen? Da hat meine Frau gesagt, also nee, Herz ist sowas von abgedroschen beim Thema Liebe. Das ist so auf der einen Seite vielsagend und auf der anderen Seite so wenig aussagend. Das kommt für mich als individuelle Menschen nicht in Frage. Und dann könnte man denken, naja, man könnte auch das Kreuz zum Beispiel nehmen, wenn man im christlichen Bereich ist, oder das Abendmahl als Zeichen der Liebe Gottes zu seiner Schöpfung. Aber das hat sie nicht gemacht, sondern sie hat etwas anderes gemacht. Wenn ich genau hinschaue, dann sieht das Ganze für mich aus, als ob da eine Tür vor mir wäre. So eine Tür, die man vielleicht nach links und rechts öffnen kann. Was verbirgt sich hinter der Tür? Oder zunächst mal diese Form, die erinnert mich, in Heimsheim gibt es ein paar Backhäusle. Ich weiß nicht, ob es sowas hier in Weilerstadt und Umgebung auf den Dörfern auch gibt. Aber diese Backhäusle haben ja eigentlich diese Eigenschaft, die werden bei uns in Heimsheim so ein paar Mal im Jahr dann angeheizt und dann wird etwas hineingeschoben, was man vorbereitet hat, den Teig, und dann ist der Teig dann drin, ein paar Minuten, und dann kommt etwas Leckeres, Schönes wieder heraus. In dem Backofen hat sich etwas verändert. Zwiebelkuchen oder Brot, leckere Sachen, die man da backen kann. Und da sehe ich jetzt hier eben so einen Backofen. Meine Frau hat sich an ein Zitat erinnert von Martin Luther, der mal Folgendes gesagt hat. Ich will es nicht sinngemäß wiedergeben, sondern so, wie es da steht. Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe, der da reicht von der Erde bis zum Himmel. Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe, der da reicht von der Erde bis zum Himmel. Und so blickten wir in diesen Backofen hinein, mit diesen warmen Flammen der Liebe Gottes. Und ich will einfach jetzt ein paar Zeilen vorlesen, die meine Frau zu dem Bild geschrieben hat, was sie sich dann dabei gedacht hat, wenn das mal vorweg geklärt ist. Großartig. Diese Liebe, die einen unermesslichen, glühenden Backofen füllt. Sie ist schon da, lange vor unseren Taten, vor unseren Anstrengungen. Sie ist da in Gott. Alles, was wir tun, braucht nur hineingeschoben zu werden in den Backofen. Bäckersprache, eingeschossen, eingebettet in die warmen Flammen der Liebe Gottes, die er für uns schon vorab bereithält. Und deshalb ist dieser Schriftzug, alles, was ihr tut, geschehe in, da klein gedruckt, dass man es kaum lesen kann. Aber der ganze Backofen, der besteht aus diesem Wort Liebe. L, I, E, B und E. Das ist der Backofen, indem wir uns mit unseren Bemühungen, mit unseren Anstrengungen, mit unseren Taten, mit unserem Leben hineinschieben dürfen. Deshalb schreibt sie, ist der Schriftzug alles, was ihr tut, geschehe, bewusst voll und ganz hineingepasst in das Wort Liebe, das sich um alles herum schließt. Vielleicht ist dieser Versanfang durch diesen Einschluss nicht ganz so gut lesbar. Aber wie der Jahreslosungsvers lautet, wissen wir ja bereits. und die Taten, die in Liebe und durch Liebe geschehen, brauchen sowieso nicht ins Rampenlicht gerückt zu werden. Wichtig ist allein die Liebe. Ich habe euch auch noch ein Kinderlied mitgebracht, mit dem vielleicht manch älterer von uns auch groß geworden ist. Gott ist die Liebe, will mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Und in dem Refrain, das Lied hat viele Strophen, im Refrain heißt es einfach, drum sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. So einfach, so schlicht kann Botschaft sein. Ich will drei kleine Geschichten erzählen, vorlesen, die konkretisieren sollen, was damit gemeint sein könnte. Alltagssituationen aus dem Leben gegriffen, offen. Dienstagmorgen 7 Uhr. Die Schwester der Diakoniestation kommt zu einer älteren Frau. Sie liegt noch im Bett und soll gewaschen und angezogen werden. Die Frau bittet die Schwester, den Rollladen hochzuziehen, damit das Licht gelöscht werden kann. Wie antwortet die Schwester auf diese Bitte? Das muss ich dann leider auch noch abrechnen. Oder das mache ich gerne. Ein Schüler stört den Unterricht. Wie mag der Lehrer reagieren? Wie habe ich vielleicht darauf reagiert in meinem vorigen Leben? Jetzt reicht's. Der Schüler wird vor der Klasse niedergemacht und dann der Klasse verwiesen, verbunden mit einer Strafarbeit. Oder aber, wir haben offensichtlich ein Problem miteinander. Lass uns nachher in der Pause unter vier Augen darüber sprechen. Aber jetzt sei bitte leise. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Sonntagmorgen, 9 Uhr. Zwei Geschwister sind auf dem Weg zum Gottesdienst. Am vergangenen Abend haben sie sich, wie so oft, heftig gestritten, sind im Zorn auseinandergegangen. Das Tischtuch scheint endgültig zerschnitten. Wie werden sie miteinander Gottesdienst feiern? Sie sprechen sich aus vor dem Gottesdienst und setzen sich nebeneinander. Oder der Bruder sitzt hinten links, die Schwester vorne rechts. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und vielleicht könnt ihr eure eigenen Geschichten erzählen. Das Leben ist offen und es bedarf Entscheidungen. Wichtig dabei ist, dass wir uns immer wieder in dem, was wir tun, uns in diesen Glutofen Gottes, in seine Liebe hineinbegeben. Diese Liebe Gottes, und da sage ich sicherlich euch nichts Neues, diese Liebe Gottes, die erfahren wir in besonderer Weise in diesem menschgewordenen Sohn. In diesem Jesus Christus, dessen Geburt wir jetzt vor ein paar Tagen gefeiert haben. Und diesem ersten Korintherbrief, diesem Kapitel über die Liebe, beschreibt Paulus diese Liebe. Er beschreibt damit das, was das Leben Jesu ausgemacht hat. Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Diese Liebe hört niemals auf. So beschreibt Paulus die Liebe Gottes zu uns, zu mir. In Jesus hat sie Hände und Füße bekommen. Und wer sich auf diese Liebe einlässt, sich in diesen Glutofen der Liebe begeht, der erlebt Überraschungen und Veränderungen in seinem Leben, die er vielleicht ohne das nicht für möglich halten würde. Am Ende des Gottesdienstes steht der Segen. Eine gute Tradition. Warum? Weil dieser Segen Ausdruck dessen ist, was in diesem Glutofen passiert. Zum Segnen gehören immer zwei. Einer, der gesegnet wird, und einer, von dem der Segen ausgeht. Und da denke ich jetzt nicht an den Menschen, der menschlich gesehen diesen Segen uns zuspricht. Es geht um uns, die wir gesegnet werden, und um Gott, der segnet. Und er will nichts anderes, als mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, mit allem, was er hat, uns befähigen, dass wir dann nach dem Gottesdienst, in unserem Alltag, in unserem, sage ich jetzt mal, wirklichen Leben, dass da hinein diese Liebe Gottes zu uns sich auswirkt und sie wird uns zugesprochen und sie will uns Kraft und Wegweisung und Hilfe sein in diesen Situationen. Das ist für mich die eigentliche Funktion, die der Segen in einem Gottesdienst hat. Wir werden befähigt, in diese Welt hinein zu handeln, in diese Welt hinein zu leben, in der Liebe, mit der uns Gott infiziert hat. Das wünsche ich mir, das wünsche ich euch. Bei mir hängt die Jahreslosung über meinem Schreibtisch in diesem Jahr neben dem Spruch, der bei meiner Schwiegermutter gewesen ist. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Liebe, und du handelst immer richtig. Amen.